NDR Info. Echo des Tages.
Die Türkei kommt nicht zur Ruhe. Nach der gewaltsamen Räumung des Gezi-Parks gestern gibt es heute neue Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten. Wir berichten über die Lage am Bosporus und auch unser Kommentar beschäftigt sich heute mit diesem Thema. In Berlin hat die SPD ihren Parteikonvent abgehalten. Was der mit der Ehefrau des Spitzenkandidaten Steinbrück zu tun hat, erfahren Sie gleich. Wir schauen außerdem nach Sachsen-Anhalt, wo die Menschen nach wie vor verzweifelt versuchen, der Wassermassen Herr zu werden. Und am Ende dieser Sendung das Neueste aus der Welt des Sports. Im Studio begrüßt Sie Julia Borutta. Herzlich willkommen. Der türkische Ministerpräsident Erdogan setzt weiterhin auf Konfrontation. Gestern Nacht hat er ja das Protestcamp am Istanbuler Gezi-Park von der Polizei räumen lassen. Es gab Verletzte. Heute nun ruft er seine eigenen Anhänger zu einer erneuten Großkundgebung, diesmal in Istanbul, zusammen. Seine Kritiker indes wollen nicht weichen. Sie gingen auch heute wieder auf die Straße. Aus Istanbul, Gunnar Köhne.
Wieder und wieder versuchen einzelne Gruppen von Demonstranten zum Taksim-Platz vorzudringen. Mit einer Großkundgebung wollen sie gegen die gewaltsame Räumung des dortigen Gezi-Parks demonstrieren. Doch alle Zufahrtswege und Straßen sind von Bereitschaftspolizisten abgeriegelt. Zu Tausenden wurden sie aus dem ganzen Land hierher zusammengezogen. Werden Parolen gegen die Regierung und den Ministerpräsidenten Erdogan laut, beginnen sie sofort mit dem ätzenden Tränengas um sich zu schießen. Jedes Mal treffen die Gaswolken auch unbeteiligte Passanten. Ein kleines Mädchen klammert sich in großer Angst an ihre Mutter, doch auch die kann nicht mehr aus ihren geröteten Augen schauen und muss sich schwer atmend an eine Hauswand lehnen. Dieser Tayyip Erdogan soll endlich damit aufhören. Nie wieder werde ich den wählen. Doch dass er immer noch genug Unterstützung in der Bevölkerung hat, das will der Ministerpräsident heute erneut mit einer Großveranstaltung beweisen. Wie gestern in Ankara hat er seine Anhänger zu einer Kundgebung zusammengerufen, außerhalb des Zentrums, rund 10 Kilometer vom Taksim-Platz entfernt. Das Motto der Veranstaltung heißt grob übersetzt: Wir werden Ihnen das Spiel verderben. Wer damit gemeint sein könnte, hat der türkische Europaminister Egemen Bayış in einem Interview angedeutet. Er vermutet ausländische Kräfte hinter den andauernden Protesten und beschuldigt internationale Medien, den Konflikt mit ihrer Berichterstattung anzuheizen. Die Stadtverwaltung hat derweil kostenlose Sonderbusse und Fähren eingesetzt, um die AKP-Anhängerschaft zum Veranstaltungsort zu bringen. Bei der gestrigen Erstürmung des Gezi-Parks hat es nach Angaben der Taksim-Solidaritätsplattform hunderte Verletzte gegeben, darunter auch etliche Kinder. Die Behörden dagegen sprechen von lediglich 3 Dutzend Leichtverletzten. Doch Augenzeugen wie der in Hamburg aufgewachsene Künstler Jimmy Chandle haben gesehen, wie die Polizei sogar Jagd auf Menschen gemacht hat, die sich in ein nahes Hotel geflüchtet hatten.
Wie Soldaten sah das aus? Während diese Front auf das Divan Hotel zugelaufen ist, haben sie auch ununterbrochen im Sekundentakt haben sie Gasbomben auf das Divan Hotel und auch in den Park ununterbrochen geschossen. Daraufhin habe ich dann noch Geräusche gehört, wie Fußtreten, Scheibengeklirre.
Zur Stunde finden im ganzen Land, auch in etlichen Städten Anatoliens, Solidaritätskundgebungen für die Gezi-Park-Besetzer statt. 2 große Gewerkschaftsverbände wollen morgen zu einem Generalstreik aufrufen. Protestierer blockieren in Istanbul immer wieder Autobahnen und Brücken. In einem Stadtteil haben nun erstmals der Armee unterstehende Einheiten der Gendarmerie eingegriffen, um die Polizei zu unterstützen. Hunderte Menschen sollen nach Angaben der Regierungsgegner seit gestern Abend festgenommen worden sein, darunter auch zahlreiche Journalisten. Ein russischer Reporter gab an, er sei im Gewahrsam von Polizisten misshandelt worden. Die Regierungsgegner haben angekündigt, dass die Proteste ohne Unterbrechung weitergehen sollen.
Ja, und wie soll sich jetzt die europäische Gemeinschaft, wie soll sich Deutschland gegenüber der türkischen Regierung verhalten? Liberale, Linke und Christdemokraten forderten Erdogan heute zur Zurückhaltung auf. Und eine Politikerin, die schon lange enge Beziehungen zur Türkei pflegt und gestern Abend mitten hineingeriet in die gewaltsame Räumung des Gezi-Parks, ist die Grünen-Chefin Claudia Roth. Unser Korrespondent Christian Buttgereit hat mit ihr darüber gesprochen, wie die europäischen Partner jetzt reagieren können.
Das starke Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen, die nach Freiheit, Mitbestimmung und Bürgerrechten streben, auf der einen Seite, die Regierung Erdogan auf der anderen. Diese Kluft stellt auch die internationalen Partner der Türkei vor eine schwierige Aufgabe. Wie umgehen mit diesem zerrissenen Staat? Claudia Roth meint, die Politik müsse differenzieren zwischen einem brutalen Staat und seinen Bürgern.
Wenn jetzt bei uns in Deutschland oder in Europa die Debatte beginnt, die Türkei teilt nicht unsere europäischen Werte, die Türkei hat in Europa nichts zu suchen, dann sage ich, Moment mal, Erdogan und seine Regierung und das, was gestern von staatlicher Gewalt passiert ist, ist nicht die Türkei, sondern die Türkei für mich, das sind die Menschen, die im Gezi-Park sind, das sind die Menschen, die gestern Nacht auf der großen Brücke waren, Tausende, Abertausende. Die wollen das Recht auf Demonstration, die wollen Meinungsfreiheit. Das sind Menschen wie du und ich.
Doch was heißt das im praktisch-politischen Umgang? Sollte man Erdogan politisch ächten? Geht das überhaupt? Sollte wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden? Und wer leidet dann darunter? Nach diesem Wochenende wird Europa seinen Umgang mit der Türkei erst noch finden müssen, vor allem mit Blick auf die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Für die Grünen-Vorsitzende ist eines aber klar.
Knallhart, harter Druck, harte Kritik, ohne Wenn und Aber in Richtung Erdogan, aber eben nicht Türen schließen, nicht Kontakt abbrechen. Ich glaube, jetzt zu sagen, der Beitrittsprozess ist zu Ende, wäre ganz, ganz, ganz falsch. Wir haben gesagt, jetzt erst recht, volle Kanne, Justizkapitel öffnen. Die Frage ist natürlich, mit wem verhandle ich da? Aber nicht ein Signal geben, mach du mal ruhig weiter. Europa interessiert sich eh nicht.
Soweit die grüne Position zur dramatischen Entwicklung in der Türkei. Wie soll es dort jetzt weitergehen? Alles hängt davon ab, was für ein Landesführer Ministerpräsident Erdogan eigentlich sein will, meint Reinhard Baumgarten in unserem Kommentar.
Ist Recep Tayyip Erdogan jetzt da angekommen, wo er hingehört oder wo er hin will? Was unterscheidet ihn noch von einem Hosni Mubarak, einem Muammar el-Gaddafi oder einem Bashar el-Assad? Dass er seine Sicherheitskräfte nicht scharf schießen lässt, dass er nicht massenhaft foltern und Leute verschwinden lässt. Es gibt, glücklicherweise, noch viele andere Unterschiede. Aber es gibt unglücklicherweise von Tag zu Tag mehr Ähnlichkeiten. Regierungschef Erdogan ist nach Staatsgründer Atatürk der einflussreichste Politiker der türkischen Republik. Erdogan und seine Leute haben aus dem schwächelnden Land in 11 Jahren eine aufstrebende Wirtschaftsnation gemacht. Erdogan war stark genug, das allmächtige Militär in demokratische Schranken zu weisen. Erdogan hat sich um sein Land verdient gemacht. Vieles setzt er jetzt aufs Spiel. Warum macht er das? Dafür kann es nur eine Antwort geben, weil er nicht begreift, wie moderne Demokratien funktionieren. Moderne Demokratien müssen mit Minderheiten, mit zivilem Ungehorsam und mit hartnäckigem friedlichem Protest zivilisiert umgehen können. Er versteht es nicht und viele seiner Adlaten verstehen es ebenfalls nicht. Wenn sein Minister für EU-Angelegenheiten, Ekemen Barış, in Demonstranten, die sich dem Taksimplatz nähern, mutmaßliche Terroristen sehen, müssen sich Vergleiche mit nahöstlichen Despoten geradezu aufdrängen. Begreifen die Herren Erdogan, Barış und ihresgleichen denn nicht, dass ihre Eskalationspolitik der Beginn tiefgreifender gesellschaftlicher Spaltungen sein kann? In Demokratien regieren Mehrheiten. Demokratien funktionieren dauerhaft aber nur, wenn Kompromisse und Konsens möglich sind. Diese Grundregel scheint einem Recep Tayyip Erdogan fremd zu sein. Immer häufiger rekurriert er auf die großartige Vergangenheit des Osmanischen Reiches. Immer stärker führt er sich wie der Alleinherrscher früherer Jahrhunderte auf. Das ist es, wogegen mehr und mehr Menschen in der modernen Türkei des 21. Jahrhunderts aufbegehren. Erdogan duldet keinen Widerstand. Was sich seiner Entschlossenheit in den Weg stellt, das räumt er weg. Nicht mit Geduld und Argumenten, sondern, siehe Gezi-Park, mit Gewalt. Bei seiner konservativ-islamischen Anhängerschaft mag das gut ankommen, aber bei Millionen von säkular denkenden Türken kommt es eben nicht gut an. Bis vor 3 Wochen noch war die Türkei eine Insel der Stabilität in einem Meer sie umgebender instabiler Staaten. Es grenzt an blanken Wahnsinn, mit welchem Starrsinn Erdogan und seine Leute gesellschaftliches Mit- und Nebeneinander durch Rechthaberei, Kraftmeierei, Brutalität und der Unfähigkeit zum Konsens aufs Spiel setzen. Die Keile, die durch Erdogans Politik jetzt in die türkische Gesellschaft getrieben werden, verursachen tiefe Risse. Der Blick übers Mittelmeer und nach Süden zeigt, wohin eine solche Politik in letzter Konsequenz führen kann.
Mit seinem harten Kurs riskiert Erdogan die Spaltung seines Landes. Reinhard Baumgarten kommentierte in WDR 5 und NDR Info. Die Linke hat mit großer Mehrheit ihr Wahlprogramm verabschiedet. Noch vor einem Jahr tobten in der Partei ja erbitterte Machtkämpfe, doch die bevorstehende Bundestagswahl schweißt die alten Kontrahenten zusammen. Geschlossen setzt die Partei auf Altbewährtes. Der Bericht von Daniela Junghans.
Vor allem die Themen Arbeit und Soziales sollen im Mittelpunkt des Wahlkampfs stehen. Die Linke fordert einen Mindestlohn von 10, langfristig sogar 12 Euro pro Stunde. Sie will, dass alle Bürger in eine gemeinsame Rentenkasse einzahlen und sie fordert eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Gleichzeitig soll der Staat jedes Jahr rund 180 Milliarden Euro mehr einnehmen, vor allem durch zusätzliche Abgaben für Reiche und höhere Steuern für alle, die mehr als 6.000 Euro im Monat verdienen. Weiteres wichtiges Wahlkampfthema wird das kategorische Nein der Linken zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr sein. Denn das ist aus Sicht von Parteichefin Katja Kipping ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Linken.
Wir werden ganz klar sagen im Wahlkampf, wir sind die Partei, die unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte ist. Und die aktuelle Situation in Syrien erinnert ja sehr an ein Drehbuch, was schon mal vor dem Irakkrieg ablief. Und wenn man sich erinnert, das war kein Film mit Happy End.
Der Dresdner Parteitag war vor allem ein Arbeitsparteitag. Es wurde debattiert, auch mal gestritten, aber immer inhaltlich und sachlich. Ganz anders als beim Göttinger Parteitag vor einem Jahr, auf dem die Flügelkämpfe der Linken fast zu einer Spaltung der Partei geführt hätten. Schockiert und nachdenklich waren viele Delegierte damals zurück nach Hause gefahren. Das Klima in der Partei hat sich seitdem deutlich gebessert. Auch dank des neuen Führungsduos Kipping-Rixinger. Bundesfraktionschef Gysi, der in Göttingen noch von Hass innerhalb der Partei gesprochen hatte, sieht seine Partei inzwischen auf dem Weg der Besserung.
Wir hatten einen Gewitterparteitag in Göttingen. Und ich habe ja auch eine Gewitterrede gehalten. Diejenigen, die sich das heute von mir wünschen, muss ich enttäuschen. Und zwar liegt das daran, dass wir seitdem, wie ich finde, eine gute Entwicklung genommen haben. Unterschiedliche Teile unserer Partei haben endlich begriffen, dass sie aufeinander angewiesen sind. Geht der eine Teil, sind wir tot, geht der andere Teil, sind wir auch tot.
Dass sie sich jetzt nicht mehr in erster Linie mit sich selbst beschäftigt, davon muss die Linke ihre potenziellen Wähler noch überzeugen. Denn derzeit liegt die Partei in den Umfragen gerade mal bei um die 8%. Auch, weil sie längst nicht mehr die einzige Partei ist, die sich um soziale Fragen kümmert. Trotzdem, Gregor Gysi glaubt an ein Ergebnis nahe dem bei der vergangenen Bundestagswahl. Damals kamen die Linken auf 12%.
Wir müssen auch ein Ziel haben. Wir müssen kämpfen wollen. Und deshalb sage ich, ja, wir wollen wieder ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Nun lasst uns doch mal streiten und kämpfen und ein Ziel formulieren.
Gregor Gysi angriffslustig im Beitrag von Daniela Junghans. Wenn man keine Chance hat, sollte man sie nutzen. Zu solch einem Zweckoptimismus gehört im Sport wie in der Politik, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das will die SPD, wie sie heute bei ihrem Parteikonvent in Berlin beteuerte. Trotz aller Reibereien, die es angeblich zwischen Kanzlerkandidat Steinbrück und Parteichef Gabriel geben soll. Aus Berlin, Volker Schafranke.
Eigentlich sollte der Parteikonvent in Berlin die heiße Wahlkampfphase der SPD einläuten. Die Sozialdemokraten wollten sich als moderne soziale Familienpartei profilieren, im Gegensatz zur konservativen Merkel-Regierung. Doch dann meldete der Spiegel heute, es habe zwischen Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und Parteichef Sigmar Gabriel so richtig gekracht. Letzte Woche habe man sich in der SPD-Fraktion über die Wahlkampfstrategie gestritten. Die Delegierten in Berlin waren frustriert. Bitte jetzt keine Selbstzerfleischung aller Sozialdemokraten, hieß es. Und Sigmar Gabriel wusste, was zu tun war. Auch wenn er noch gar nicht an der Reihe war, sprang er gleich zu Beginn des Konvents ans Rednerpult und stellte klar:
Nicht nur die private, auch die politische Ehe von Peer und mir existiert. Sie ist ziemlich lebendig, wie ich euch sagen darf. Aber gelegentlich eben auch gibt es Reibungen, wie in einer richtigen Ehe. Aber ich sage euch, Reibung erzeugt Wärme und Muskeln wachsen in der Bewegung.
Gelächter bei den Delegierten, aber der Knoten war gelöst. Von Streit könne keine Rede sein, so Gabriel.
Ja, ein Wahlkampf, da gibt's auch mal Debatten. Das ist in der SPD übrigens was Normales. Aber was es zwischen uns nicht gibt, egal was andere schreiben, Es gibt zwischen uns keine Streitereien.
Damit wurde das Thema vorerst als erledigt erklärt. Parteivizechefin Manuela Schwesig durfte jetzt den Startschuss zum Endspurt geben und ging hart mit der schwarz-gelben Familienpolitik ins Gericht.
Diese Bundesregierung hat das Elterngeld gekürzt, den Kita-Ausbau vernachlässigt und hat zugesehen, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, anstatt dass sie sich schließt. Wie viele Kinder in Armut aufwachsen. 4 Jahre lang hat Merkel sich für das Thema Familie nicht interessiert.
Das will die SPD nachholen und versprach, bei einem rot-grünen Wahlsieg gebe es kostenlose Kita-Plätze. Durch eine schrittweise Abschaffung der Beiträge würden Eltern deutlich entlastet. Sie sparen nach SPD-Rechnung 160 Euro im Monat. Der eigentliche Star dieses Parteikonvents war aber Gertrud Steinbrück, die Ehefrau des Kanzlerkandidaten. Erfrischend locker, authentisch, humorvoll und schlagfertig stellte sie sich, gemeinsam mit ihrem Mann, den Fragen der Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger. Sie beklagte die aus ihrer Sicht unfairen Attacken der letzten Monate gegen ihren Mann.
Da muss man doch als Außenstehender auf die Idee kommen, wenn jemand das ganze Wohlergehen, die ganze Freiheit, diesen ganzen Sahnehaube da oben drauf aufgibt, dann muss der doch eine Aussage haben.
Steinbrück war sichtlich bewegt, konnte auf eine Nachfrage der Moderatorin nicht antworten.
Ich glaube, das war jetzt gerade ein Moment, den unser Kandidat so schlecht aushalten kann, weil er viel einstecken musste in letzter Zeit.
Peer Steinbrück kämpfte mit den Tränen. Zum Dank langer Applaus von den 200 Delegierten.
Gefühle und Kampfeswillen beim SPD-Parteikonvent, Volker Schaffranke berichtete. Und auch das nächste Thema beschäftigt die SPD, das Hochwasser. Die Sozialdemokraten sind mit der Regierung in Streit darüber geraten, wie die Fluthilfe finanziert werden soll. Bundeskanzlerin Merkel will für die zugesagten 8 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Die Sozialdemokraten hingegen fordern eine größtenteils steuerfinanzierte Hilfe. Unterdessen kämpfen vor allem die Menschen in Sachsen-Anhalt nach wie vor gegen die Wassermassen. Ronald Neuschulz berichtet.
Am gebrochenen Elbdeich bei Tangermünde wird weiterhin fieberhaft gearbeitet. Das Ziel, noch heute soll das 20 Meter breite Loch im Deich, wenn es irgend geht, geschlossen werden. Um das zu packen, soll ein weiterer ausgedehnter Lastkahn vor das verbliebene Leck manövriert und später geflutet werden. Zuvor sei der Kahn in der Tangermünder Werft von Experten des Technischen Hilfswerkes mit Flex- und Schweißbrenner für seinen Untergang präpariert worden, so THW-Koordinator Daniel Kurt.
Na, sie werden Stahl trennen, und zwar oberhalb der Wasserlinie, und damit die Möglichkeit schaffen, dass das Schiff so abgeladen werden kann, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt, der eben geplant ist, so tief kommt, dass das Wasser von oben reinläuft und dann an der richtigen Stelle abgesenkt wird.
Parallel dazu wuchten freiwillige Helfer seit Stunden tonnenweise Steine in fast mannshohe Riesensäcke. Die werden in Überseecontainer verladen, die dann ebenfalls zur Stabilisierung der Deichbruchstelle versenkt werden. Mit von der Partie bei dieser Knochenarbeit viele Frauen.
Wenn man jetzt sieht, was los ist, ja, schießen in die Tränen in den Augen, echt. Also man muss irgendwas machen, weil ich den Leuten helfen will. Und mich die ganze Woche schon geärgert habe, dass ich auf Arbeit sitze, warm und trocken, und die Leute hier im Wasser ersaufen.
Denn mittlerweile gilt in der Region bereits für rund 200 Quadratkilometer Land unter. Das entspricht etwa einem Drittel der Fläche des Bodensees. Bereits gestern Abend waren in einer gewagten Aktion 2 ausgediente Lastkähne an der Deichbruchstelle gezielt gesprengt und versenkt worden. Die Deichlücke konnte so von 90 auf 20 Meter Breite verringert, der weitere Wasserzufluss ins Hinterland gedrosselt werden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff sieht nun gute Chancen, dass es gelingt, das Loch im Deich endlich zu schließen.
Es hat sich gelohnt, dieser Einsatz. Ich glaube, dass wir eine Chance haben, das in den nächsten Stunden und 2-3 Tagen dicht zu kriegen. Und da kann ich nur dankbar sein, auch den vielen Helfern. Denn ohne die Steineschlepper, die Pickpack-Packer und so weiter, wäre das überhaupt nicht denkbar.
Ein weiterer Hochwasserbrennpunkt konnte heute bereits entschärft werden. Im Elbe-Saale-Winkel, rund 40 Kilometer südöstlich von Magdeburg, wurde gegen Mittag, begleitet von einem mächtigen Knall, eine Deichbruchstelle bei Kleinrosenburg erheblich erweitert. Der Effekt? Das massenhaft in die Ortschaften geflossene Wasser kann nun schneller zurück in die Saale strömen. Und genau diesen Effekt hatten sich die Experten von Bundeswehr und THW gewünscht.
Und wenn Sie selber den Flutopfern helfen wollen, dann machen Sie mit beim ARD-Spendenmarathon. Noch bis zum späten Abend finden Sie in vielen Sendungen und auf der Internetseite der ARD die Hinweise zu den Spendenkonten. Eine Bilanz der groß angelegten ARD-Sammelaktion zieht dann heute Abend um 21.45 Uhr Günter Jauch. Es war doch eine Überraschung, als die Nachrichtenagenturen gestern meldeten, Hassan Rouhani sei neuer Präsident Irans. Denn gleich im ersten Wahlgang hatte sich der Kandidat durchgesetzt, der am ehesten als Reformer zu bezeichnen ist. Die Hoffnung der Perser in den neuen Mann an der Spitze des Staates ist groß. Die Erleichterung über das Ende der Ära Ahmadinejad auch. Reinhard Baumgarten.
Ahmadi, Ahmadi, geh jetzt und komm nie wieder. Tausende von Menschen sind zum Tajrij-Platz im Norden Teherans geströmt. Sie feiern den Sieg des moderaten Klerikers Hassan Rouhani. Sie feiern auch das absehbare Ende der Präsidentschaft von Mahmoud Ahmadinejad. 19 Stunden hat die Auszählung der Stimmen gedauert. Ob nur gezählt oder ob vor Bekanntgabe des Endergebnisses hinter den Kulissen heftig über die Folgen gesprochen wurde, ist unklar. Klar ist, dass Hassan Rouhani einen überwältigenden Sieg eingefahren hat. Er hat 3-mal mehr Stimmen als der zweitplatzierte Mohammed Ghalibaf. Es liebe Rouhani, es liebe Khatami, rufen die Menschen bis spät in die Nacht. Die früheren Präsidenten Mohammad Khatami und Ali Akbar Hashimi Rafsanjani gelten als die Architekten dieses grandiosen Erfolgs. Stimmen der Nacht, Stimmen aus Teheran. Ich gratuliere Rouhani im Namen all der jungen Menschen, die für ihn gestimmt haben, sagt der 34-jährige Hossein. Ich hoffe, er hält seine Versprechen, die Währung zu stärken, die Würde Irans wiederherzustellen, sich um die Arbeitslosigkeit zu kümmern und all das. Ich bin überglücklich, sagt die 42-jährige Nasrin, dass Rouhani die Wahl gewonnen und eine Koalition mit dem Reformer Aref gebildet hat. Das hat den Reformern die Stimmen gebracht. Ich hoffe, er kann seine Versprechen halten und diesem Land wieder Weisheit und Hoffnung bringen. Versammlung der Besinnung und Hoffnung, das war Rouhanis Wahlkampfmotto. Damit hat er 18.613.329 Stimmen eingefahren, wie Innenminister Mohammed Najjar verkündet. Hassan Rouhani wird hinter Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei der zweite Mann im Staat sein. Er weiß, dass er jetzt ein echtes Mandat hat, sagt der politische Analytiker Homan Majd. Der oberste Führer weiß das und auch die Extremisten und die Hardliner wissen das. Die Zeitungen der Hardliner geben die Niederlage dieses Mal zu. Die liberale Zeitung Mardom Salari bewertet den Sieg Rouhanis als ein lautes Nein zu noch Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad sowie zur Art und Weise, wie konservative Politiker seit Jahren im Iran herrschen. Das Volk zeige, dass es eine andere Verhandlungsweise bei den Atomgesprächen wünsche und einen Weg der Entspannung.
Der Confederations Cup gilt Fußballinteressierten allgemein als Generalprobe für die folgende Weltmeisterschaft. Aber nicht nur die Teams können hier testen, wie gut sie vorbereitet sind, auch Veranstalter und Ausrichter nutzen den Wettkampf als Testlauf. Insofern sieht es für die kommende WM in Brasilien nicht gut aus. Beim Eröffnungsspiel gestern prangerten Demonstranten die horrenden Kosten an, die die FIFA-Weltmeisterschaft verursacht. Die zuständigen Sicherheitsleute gingen gewaltsam gegen die WM-Kritiker vor. Aus Brasilien, Julio Segador.
Nein zur Weltmeisterschaft, ja zu einem besseren Gesundheitssystem und zu einer besseren Bildung. Etwa 1000 Demonstranten haben vor Beginn des Confed Cup Eröffnungsspiels in Brasilia für mehr soziale Gerechtigkeit demonstriert. Naili etwa sieht nicht ein, dass die Organisation der WM gigantische Beträge verschlingt, die nun woanders fehlen. Wir sind gegen die Kosten, die die WM verursacht. Millionenbeträge werden verschwendet und unser Erziehungs- und Gesundheitssystem ist pleite, ebenso die Sozialversicherung. Hier am Stadion stehen viele Polizisten. Wo sind die an normalen Tagen? Die Gewalt ist sehr schlimm. In 4 Monaten ist mir mein Auto 2-mal gestohlen worden. Wo war da die Polizei? Und hier für den Confed Cup wird alles mobilisiert. Dafür ist Geld da. Aber für das Bildungs- und Gesundheitssystem ist kein Geld da. Überstunden hatten die Demonstranten friedlich gegen Confed Cup und WM demonstriert. Kurz vor Spielbeginn wendete sich das Blatt. Mehr als 3000 Polizeikräfte zogen auf. Es kam zu Übergriffen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Jagdszenen zwischen schwer bewaffneten Beamten und Demonstranten. Die Bilanz: 39 Verletzte, darunter 7 Polizisten. 29 Teilnehmer der Kundgebung wurden festgenommen. Nicht nur in Brasilia, auch in anderen Städten gingen die Menschen auf die Straßen. 8000 waren es in Belo Horizonte, wo am Montag gespielt wird. Einschüchtern lassen sie sich nicht, erklärt Vito, einer der Demonstranten in Brasilia. Dieser Confederations Cup macht uns endlich wach. Viele Brasilianer fühlen sich durch diese Politiker nicht gut vertreten. Es fehlt Transparenz, wie mit dem Geld umgegangen wird. Das ist alles völlig undurchsichtig. Die Leute machen endlich ihrem Ärger Luft. Das ist die Revolution der einfachen Leute. Das ist wahre Demokratie. Für Gastgeber Brasilien sind die Gewaltszenen an den Stadien alles andere als erfreulich. Der Sieg der Seleção beim Auftaktspiel gegen Japan bekommt dadurch mehr als nur einen faden Beigeschmack.
Und mit Nachrichten aus dem Sport geht es ja jetzt auch weiter. Jan Wochner ist bei mir im Studio. Heute sind ja zwei Größen des deutschen Fußballs verstorben. Heinz Flohr aus Köln und Ottmar Walter aus Kaiserslautern. Wie waren denn die Reaktionen?
Also es gab sehr viele Reaktionen und die Bestürzung, die war sehr groß. Ich habe eben noch mit Kölns Vizepräsident Toni Schumacher telefoniert. Der war richtig mitgenommen vom Tod Heinz Flohrs. Flohr, das war ein Kölner Idol, der herausragende Spieler in den 70er Jahren, auch Weltmeister 1974 an der Seite von Wolfgang Oberath und Franz Beckenbauer. Und der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat sich geäußert, auch der FIFA-Präsident Josef Blatter. Und von beiden war zu hören, dass zwei große deutsche Fußballer verstorben sind. Ottmar Walter, der wurde bekannt als Teil der legendären Elf von 1954, die das Wunder von Bern geschafft hat. Und dort war Ottmar Walter mit seinem Bruder Fritz ein ganz wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft. Walter ist heute im Alter von 89 Jahren verstorben und Heinz Flohr, der wurde 65 Jahre alt.
Wenden wir uns dem sportlichen Gestehen von heute zu. Beim Tennis hat Roger Federer wieder einmal bewiesen, dass er zu den besten Rasenspielern der Welt gehört. Wie hat er das gemacht?
Ja, er hat das Turnier in Halle in Westfalen gewonnen. Das allein ist ja schon eine starke Leistung. Aber für Federer war es bereits der 6. Sieg in Halle. Das ist natürlich Rekord. Und im Finale heute hat er gegen den Russen Mikhail Juzhny gewonnen. Stefan Kaußen war dabei.
Roger Federer hat es geschafft, endlich einmal wieder. Ihm war die Erleichterung anzumerken vor 12.000 Zuschauern. Er verlor den ersten Satz mit 6-7, also im Tiebreak gegen einen bärenstarken Mikhail Juzhny aus Russland. Aber dann hat Federer dieses Match drehen können mit 6-3 und 6-4. Jeweils ein Break reichte der ehemaligen Nummer 1 der Weltrangliste, immer noch dem besten Rasenspieler, um zum 6. Mal in Halle zu gewinnen. Die letzten beiden Finals, hier hatte er verloren gegen Haas und Hewitt, aber diesmal ist Roger Federer wieder ganz oben.
Tommy Haas war übrigens bester Deutscher, er ist gestern im Halbfinale ausgeschieden.
Top-Leistungen gab es ja auch beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Wer hat dort überzeugt?
Ja, bei den Männern allen voran Pascal Behrenbruch. Der Frankfurter hat das Ticket für die WM mit einer neuen Weltjahresbestleistung und zwar mit 8.514 Punkten gelöst. Weltjahresbestleistung ist ein gutes Stichwort. Das hat nämlich auch Julia Mächtig bei den Frauen mit 6.430 Punkten geschafft und Burkhard Hupe berichtet.
Während Julia Mächtig dabei ihrer Favoritenrolle gerecht wurde, musste Europameister Pascal Behrenbruch bis zum Schluss zittern. Nach einem durchwachsenen ersten Tag war Behrenbruch noch weit weg von der Spitze. Nach dem abschließenden 1500-Meter-Lauf führte er das Klassement nach einer beeindruckenden Aufholjagd an und gewann das Meeting in Ratingen in der letzten Disziplin. Behrenbruch und Mächtig führen damit das insgesamt 6-köpfige deutsche Mehrkampfteam nach Moskau und zählen dort Mitte August ganz sicher zu den Medaillenhoffnungen.
Neben Behrenbruch holte sich bei den Männern noch Rico Freimuth das WM-Ticket. Bei den Frauen sind neben Julia Mächtig auch Claudia Rath und Kira Biesenbach aus Leverkusen mit dabei. Zum Basketball. Die Baskets Bamberg haben wieder die deutsche Meisterschaft gewonnen. Durch ein 91-88 nach Verlängerung im dritten Spiel der Finalserie haben sie gegen Oldenburg die Titelverteidigung perfekt gemacht. Für Bamberg war es die 4. Meisterschaft hintereinander. Und zum Abschluss noch eine Meldung vom Golf. Die deutschen Starter bei den US Open sind am 3. Tag weit zurückgefallen. Deutschlands bester Golfer Martin Keimer aus Mettmann fiel auf Platz 63 zurück. Und Marcel Siem aus Ratingen ist nach einer schwachen Runde nur noch 44. In Führung liegt der US-Amerikaner Phil Mickelson.
Vielen Dank, Jan Wochner aus der Sportredaktion. Und hier endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Julia Borutta. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.